Bürgerinitiative Mainz-Wiesbaden, Radio Quer e.V.
Quergestreift.
Die Sendung zu Sozialem, Ökologischem und Menschlichem. Eine Sendung von und mit Tina Kiemle. Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Strohwasser-Vortrages Diagnose, Kapitalismus, Therapie, Anarchie. Horst Strohwasser, wohl der bekannteste Anarchist Deutschlands, starb völlig unerwartet im vergangenen August. Noch im Juli hielt er in Mainz diesen Vortrag. Strohwasser war Autor von Büchern wie Leben ohne Chef und Staat, Projekt A, Plan B oder des Standardwerks Anarchie, Idee, Geschichte, Perspektiven. Während er im ersten Teil seines Vortrages, der vor 4 Wochen hier zu hören war, einen Überblick über sein Verständnis von Anarchie, dem sogenannten Projektanarchismus, gab, wird er in diesem zweiten Teil konkret. Er beschreibt unter anderem das Projekt Allhardshof, ein Mehrgenerationenwohnprojekt. Für diesen, wie auch für den ersten Teil der Sendung gilt, wer nicht konzentriert zuhören kann, weil er oder sie vielleicht gerade am Arbeiten ist oder anderweitig beschäftigt, die Sendung findet ihr auch im Internet unter freie-radios.net und dort unter der Serie Quergestreift.
So, ich würde dann gerne weitermachen. Oh, ich habe ja gar nicht viele vertrieben, das ist ja super. Fast noch alle da. Bisher habe ich ja nur gemeckert, ne? Ist halt aufgefallen. Meckern kann ja jeder. Und ich meine, was ich jetzt gemeckert habe, dazu muss man wirklich kein Anarchist sein. Das kann jeder normale Mensch. Ich würde sagen mal, so ein guter Marxist würde das zu 90% auch unterschreiben, was ich gesagt habe. Und ein guter Christ auch. Die Frage, was wollen denn die Anarchisten? Was ist daran nicht anders? Was ist in ihrer Wirtschaftsvorstellung anders? Das wird jetzt der harte Teil. Jetzt lese ich mal richtig ein richtiges Stück. Eine anarchistische Ökonomie. Anarchistische Wirtschaft beruht auf einer dezentralen Bedürfnisproduktion. Was heißt das? Zunächst mal, dass Produzenten und Konsumenten selbst bestimmen, was sie produzieren, wie sie produzieren und wie sie die Produkte verteilen. In staatlich-kapitalistischen Strukturen wäre das kaum durchführbar. In dezentral-anarchischen Strukturen hingegen bietet sie sich geradezu an. Hier muss ich diese Klammer machen, die ich anfangs schon mal gemacht habe, wo ich sagte, ich würde ein bisschen das Buch vorlesen. Was dezentral-anarchische Strukturen sind, wie die strukturiert sind, wie die aufgebaut sind, wie die vernetzt sind, was Chaos bedeutet, das ist natürlich alles schon vorher erklärt. Ich kann das jetzt nicht, ich setze das mal einfach so voraus. Ihr könnt es entweder kopfschütteln oder das irgendwann mal nachlesen. Das setze ich jetzt voraus, weil der Leser ist ja schon bis hier vorgedrungen. Es bietet sich also in diesen Strukturen geradezu an, denn dort wäre ja die Gesellschaft ohnehin dezentral und selbstverwaltet, in kleinen Einheiten organisiert. Und dort wären Produzenten und Konsumenten größtenteils identisch. Und dort bestünden günstige Voraussetzungen für einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen, Arbeitsprozessen und der Auswahl dessen, was wirklich gebraucht wird. Da in einer anarchischen Gesellschaft die Arbeiter gleichzeitig auch die Besitzer ihrer Produktionsmittel wären, könnte zum Beispiel die Belegschaft eines Konzerns wie Daimler Chrysler, auch da seht ihr wieder, wie kurzlebig so ein Buch ist. Daimler Chrysler gibt es schon nicht mehr. Jetzt müsste man vielleicht sagen Porsche, Beate Uhse, Volkswagen oder ich weiß nicht, wie demnächst funktioniert. Also jedenfalls Daimler Chrysler oder jetzt müssen wir sagen Daimler Mercedes-Benz AG. Ne? Oder wie?
Mercedes-Benz AG, ja.
Genau. Könnten die Arbeiter von Mercedes-Benz daran gehen, die Produktivkraft dieses Giganten umzubauen? Etwa für ökologisch verträgliche Verkehrssysteme, für alternative Energien oder sanfte Technologien. Denn dort, wo benzinfressende Nobelkarossen, Panzermotoren oder Raumfahrttechnik oder Kampfflugzeuge gebaut werden, kann man ja auch andere Dinge herstellen. Es war niemals die Belegschaft, die entschieden hat, was in der Daimler-Chrysler AG hergestellt wird, sondern die Konzernleitung. Und die richtete sich hierbei selbstverständlich nach dem Profit. Und Automobil- und Rüstungstechnologie versprachen nun mal hohe Profite. Der einzelne Arbeiter dort baut Autos oder Kampfjets nicht unbedingt aus innerer Überzeugung, sondern weil er einen Arbeitsplatz braucht, um Geld zu verdienen. Was er produzieren soll, bekommt er gesagt. In einer Gesellschaft die in allen Bedürfnissen auf freier, bewusster Entscheidung aufbaut, dürften nach Meinung der Anarchisten gute Chancen bestehen, dass auch im wirtschaftlichen Bereich die Produzenten andere Entscheidungen treffen als die heutigen Konzerne. Das Gleiche gelte natürlich für Landwirtschaft, Konsumgüter und Dienstleistungen. Genau betrachtet wäre erst in dieser Bedürfnisproduktion das verwirklicht, was der Liberalismus fälschlich für sich in Anspruch nimmt, nämlich, dass sich der Markt frei entfaltet und gemäß den tatsächlichen Bedürfnissen der Verbraucher produziere. Durch die dezentrale Vernetzung einer solchen Gesellschaft würden viele Waren, Produkte und Lebensmittel in der näheren Umgebung erzeugt und verbraucht. Das könnte ganz beträchtliche Transport-, Lager- und Logistikkosten einsparen. Und es reduzierte den ökologischen Wahnsinn, dass viele Produkte aus reinen Gründen eines Handelsgewinns um die ganze Erde hin und her transportiert werden. Also ich habe lange in Südamerika gelebt. Ich wundere mich immer, warum ich hier einen schlecht schmeckenden chilenischen Plantagenapfel essen und ausscheißen muss, 90% Wasser, der im Flugzeug um die ganze Welt transportiert, wo wir eines der geilsten Apfelländer hier haben. Klammer zu, um das mal klar zu machen. Gleiches ließe sich für die Weiterverarbeitung von Rohstoffen erreichen, die sich heute, ebenfalls aus Gründen des Profits, überwiegend die reichen Industrieländer gesichert haben. Ich meine, Iran ist dafür ein klassisches Beispiel, ne? Petrochemie. Eine Veredelung könnte ebenso gut dezentral an den Orten erfolgen, wo die Rohstoffe vorkommen. Import und Export wären dann nur noch für Produkte nötig, die etwa nur in bestimmten Klimazonen gedeihen oder an bestimmten Plätzen hergestellt werden können. Daher dezentrale Bedürfnisproduktion. Anarchistische Wirtschaftstheoretiker gehen davon aus, dass in einer solchen Wirtschaft am Ende nur noch das hergestellt würde, was alle Menschen der Erde zum Leben, zum Vergnügen und zur Bequemlichkeit brauchen. Nicht mehr und nicht weniger. Einigen mag das ja jetzt bedenklich nach DDR-Wirtschaft klingen. Grau, fantasielos, einheitlich und immer knapp. In den Augen der Libertären ist das allerdings barer Unsinn. Gerade in einer anarchischen Gesellschaft werde es viel Raum für Individualität, Vielfalt und Fantasie geben und auch Luxus sei kein Tabu, sofern es sich dabei nicht um Protzerei auf Kosten anderer handelt, sondern um Freude am Genuss. In den verschiedenartigsten Mikrogesellschaften könnten sich verschiedene Menschengruppen auch nach verschiedenen Konsumbedürfnissen und Lebensgewohnheiten zusammenschließen. Von bedürfnislos grau bis genussvoll schrill. Wer mehr konsumieren wolle, habe durchaus das Recht, sich diesen Mehrkonsum zu erarbeiten. Was jedoch nach anarchistischer Meinung verschwinden sollte, ist die Ausbeutung anderer Menschen, denn libertäre Wirtschaft müsse eine Solidarwirtschaft sein, die nicht auf parasitärer Lebensweise aufbauen dürfe. Ich muss hier doch einen kleinen Exkurs machen, selbst wenn viele das sich mit Anarchismus wohl gut auskennen. Ich habe festgestellt, dass auch viele Anarchistinnen und Anarchisten da eine komische Vorstellung haben. Die meinen immer irgendwann, ja, das sagen sie zwar, da haben wir die Macht und dann sind alle Menschen Anarchisten. Ich finde das eine sehr naive Vorstellung von Anarchie. Die anarchistische Gesellschaftsutopie beruht nicht auf einer Gesellschaft, sondern auf ganz, ganz vielen. Und an einem geografischen Ort gibt es mehrere Gesellschaften parallel. Es gibt ganz, ganz wenig Berührungspunkte, wo ein Generalkonsens nötig ist. Daher dieser Plural, der wird natürlich ausführlich erklärt in dem Organisationsteil, aber ich wollte es nur mal einflechten. Anarchismus ist eine, wie Gustav Landauer sagte, eine Gesellschaft von Gesellschaften von Gesellschaften. Es wird nicht eine Gesellschaft sein. Und es wird ganz viele verschiedene Menschen geben, die ganz viele verschiedene Lebensauffassungen haben und trotzdem unter einem Generalstandard leben, nämlich einem libertären, wie wir heute unter einem demokratischen leben, hoffe ich jedenfalls. Eine Ökonomie des Verzichts. Das bedeutet aber auch, dass wir nicht nur an uns denken können, sondern auch an den Rest der Menschheit. Eine solche Solidarwirtschaft müsste weltweit wirken oder sie hätte ethisch versagt. Heute lebt der kleinste Teil der Menschen im Überfluss, während der größte nicht einmal zu essen hat. Heißt das, dass wir Verzicht üben müssen und verdammt wären zu verarmen? Ja und nein. Verzicht üben müssen wir ganz sicherlich. Aber nicht etwa deshalb, weil es nicht möglich wäre, allen Menschen ein lebenswertes Leben zu bieten und wir darum unseren Reichtum zu verschenken hätten. Wir werden so oder so gezwungen sein, den manischen Konsumgalopp zu bremsen, wie wir ihn in den westlichen Industrienationen pflegen, weil uns nämlich die Verschwendungsorgie, in der wir leben, geradewegs in katastrophale Sackgassen führen wird. Das hat wirtschaftliche, ökologische und demografische Gründe und mit Anarchie überhaupt nichts zu tun. Wollten, um nur ein Beispiel zu nennen, alle Menschen der Erde auch nur annähernd so verschwenderisch leben, wie wir es für normal halten, würde die Weltwirtschaft augenblicklich zusammenbrechen. Es ist noch gar nicht lange her, dass sich die Staatsführung in China zur Industrialisierung nach kapitalistischem Muster entschlossen hat, und seither gibt es dort für relativ wenige Menschen einen relativ hohen Wohlstand, der jedes Jahr wächst. Und schon diese geringen Verschiebungen hat binnen eines Jahrzehnts dazu geführt, dass die gesamten Weltvorräte von Reis und Weizen knapp werden und die Getreidepreise explodieren. Soja, Mais und Getreide werden zunehmend für die Fleischmast aufgekauft und Menschen in Indien und Afrika können sich kein Brot mehr leisten. Chinas Energiehunger führt zu einem panikartigen Sturm auf die letzten Energiereserven unserer Erde und es ist abzusehen, wann die zahlreichen geostrategischen Konflikte unserer Tage in einem regelrechten Krieg ums Erdöl münden werden. Besäße, wie bei uns üblich, nächste Woche jede chinesische Familie ein Auto, würde sich solch ein Krieg allerdings erübrigen, weil es schon im nächsten Jahr überhaupt kein Benzin mehr gäbe. Dies sind übrigens ganz sachliche Überlegungen und haben nichts damit zu tun, ob wir den Menschen in China unsere Lebensweise arroganterweise gönnen oder nicht gönnen. Wenn man bedenkt, dass es allein in Nordrhein-Westfalen mehr Kraftfahrzeuge gibt als auf dem ganzen afrikanischen Kontinent, dann wird klar, dass es nicht um moralische Fragen geht, sondern um Tatsachen, um den Irrsinn unserer verschwenderischen Lebensweise, die unmöglich ein Modell für die Menschheit sein kann. In all den genannten Fällen konsumieren wir nämlich mit ungedecktem Kredit, sowohl dem Geld gegenüber als auch der Natur. Diese Tatsachen werden immer augenfälliger und führen unausweichlich zu der Erkenntnis, dass wir zu Verzicht gezwungen sein werden. Wenn nicht jetzt, dann in 20 oder in 40 Jahren. Und dieser Zwang besteht mit oder ohne Solidarwirtschaft. Auf den hemmungslosen Verbrauch von Energien und Ressourcen, auf Prestigeluxus und Konsumrausch, auf Ersatzbefriedigung für wirkliches Leben wird die Menschheit also auf jeden Fall verzichten müssen, weil die Ressourcen, aus denen wir uns bedienen, schon bald erschöpft sein werden. Ob das aber eine Verarmung bedeutet, ist zu bezweifeln. Man könnte auch das Gegenteil vermuten. Mir scheinen eher diejenigen, die für ihr persönliches Glück computergesteuerte Tischfeuerzeuge, brillant besetzte Brillen oder Luxuslimousinen brauchen, verarmte Persönlichkeiten zu sein. Befriedigt er uns wirklich der Kauf neuer Möbel im 5-Jahres-Rhythmus, den uns die hingepfuschten Spanplattenteile vorgeben, weil sie dann nämlich anfangen, aus dem Leim zu gehen? Auch Manni Schulz macht nicht gerade einen glücklichen Eindruck, wenn er samstags seinen ratenfinanzierten, rallye-getunten, tiefergelegten Turbolader-Roadster champoniert, mit dem er anschließend in Wuppertal-Elberfeld im Stau stehen wird. Dabei habe ich gar nichts gegen die schönen Dinge des Lebens und verachte auch niemanden, der sich etwa für Motorsport begeistert. Es geht um anderes. Es geht um die Verödung unseres Lebens. Die Sinnlehre des Alltags, der Trend zu Vereinzelung, Entfremdung und Vermassung, der immer mehr Menschen in eine Art Ersatzbefriedigung treibt. Sie suchen in Konsum das, was sie im Leben nicht finden. Wobei nebenbei bemerkt, auch die Qualität des Konsums zunehmend zweifelhafter wird, denn die industrielle Warenwelt hält immer seltener das, was uns ihre Werbung so verlockend verspricht, nämlich wirkliche Befriedigung. Die Frage, vor der wir heute stehen, ist also nicht, ob wir so weiterleben können wie bisher, denn das können wir ganz eindeutig nicht. Die Alternative lautet, ob wir mit unserer Luxusjacht stilvoll in den Fluten eines bescheuerten Systems untergehen oder ob wir unser Schiff umtakeln und einen neuen Kurs einschlagen. Dieser neue Kurs bedeutet zwar einen Verzicht auf einige Dinge und Gewohnheiten, aber nicht eine Verarmung unseres Lebens. Und bei diesen Gewohnheiten wird in der nächsten Ausgabe noch stehen, und zwar in allererster Linie auf Verschwendung. Das sollte man sich auch mal klar machen. Wir könnten stattdessen eine völlig neue Lebensqualität gewinnen, die man nirgends für Geld kaufen kann, und vermutlich wären bei entsprechender Organisation nicht einmal Abstriche beim Lebensstandard hinzunehmen. Wie das? Durch Einsparung und Umverteilung. Folgen wir der anarchistischen Wirtschaftsvision, so dürfen wir annehmen, dass in einer Gesellschaft der konsequenten Bedürfnisproduktion die Menschen solche Dinge herstellen werden, die sie tatsächlich brauchen und haben wollen. Diese Gesellschaft bräuchte also Folgendes nicht mehr: Rüstung. Keine gewollt konstruierten Verschleißprodukte. Raumfahrttechnologie, Werbung, Prestigeausgaben, Kriege, kein Superluxus für die Superreichen, keine unnützen Transport, keine Spekulationsgeschäfte, keine staatliche Repräsentation, keine reichen Sozialparasiten, die vom arbeitslosen Einkommen anderer leben und so weiter. Sie stünden, wie wir noch sehen werden, auch nicht unter dem Zwang, um jeden Preis Arbeitsplätze zu schaffen, die Ökonomie. Ebenso käme sie ohne Bürokratenheere aus, weil sie sich selbst verwalten könnte, ohne Sozialhilfe und Arbeitslosengelder, weil sie ein Solidarsystem kleiner Gruppen wäre und auch, wie noch zu zeigen ist, ohne den teuren Repressionsapparat von Justiz, Polizei, Strafvollzug. Und auch im aufgeblähten Medien- und Kommunikationsbereich würden die Menschen vermutlich gerne auf einiges verzichten wollen. All das bindet aber heute unglaubliche Mengen an Arbeitskraft, Kreativität, Ideen, Ressourcen, Werten und Geld. Für die Herstellung und Verteilung von Waren, Lebensmitteln und Dienstleistungen wird schon heute der geringere Teil menschlicher Arbeit aufgewendet. Der größere Teil wird verschwendet oder verpufft in sogenannten Leistungen, die entweder wirklich niemand braucht oder die auf andere Weise besser organisiert werden könnten. Alle Jahre wieder gibt es Studien amerikanischer und europäischer Universitäten, die ausrechnen, wie viele Arbeitsstunden der Mensch bei einer konsequenten Bedürfnisproduktion noch leisten müsste, um den Bedarf aller Menschen dieser Erde zu befriedigen. Wohlgemerkt, aller Menschen. Und wir sprechen hier nicht von der bloßen Ernährung, sondern von einem anständigen Konsum- und Lebensstandard. Zurzeit liegen diese Zahlen zwischen 3 und 5 Stunden täglicher Arbeit. Manche Anarchisten kommen mit ihren Rechenkunststückchen sogar auf die fantastische Vision einer 5-Stunden-Woche. Und nicht mal die ist bei genauerem Hinsehen von der Hand zu weisen. Wie dem auch sei, die Welternährungsexperten der Vereinten Nationen sind sich darin einig, dass allein der weltweite Wegfall der Rüstung genügend Kräfte und Mittel freisetzen würde, um mit dem Hunger in der Welt sofort Schluss zu machen. Und jetzt kommt meine Tochter. Warum tut man es aber dann nicht? Ich mache jetzt mal Schluss mit der Leserei. Was ich noch sagen möchte, ist Folgendes, bevor ich jetzt im Freier rede und ohne zu lesen auf unser Projekt überleite. Das beste Beispiel, ihr erinnert euch an meinen Vater mit dem Schrank, ne? An den Sozialdemokraten. Das beste Beispiel ist, was man anfassen kann. Und ich möchte dann auch das ganz kurz machen, auch das natürlich im Buch sehr ausführlich behandelt. Die Anarchisten haben natürlich immer, viele Leute sagen, ihr habt ja den Vorteil, ihr seid noch die unbefleckte Utopie. Ihr habt es ja gut, weil alle anderen haben sich schon abreagiert und haben ihre Fehler gemacht. Ihr wart ja eigentlich immer nur so im Wolkenkuckucksheim. Von daher habt ihr auch keine Fehler gemacht. Von daher seid ihr auch noch relativ unbefleckt. Das stimmt nur zum Teil. Also Anarchisten haben auch Terror gemacht, das muss man einfach sagen, steht auch in dem Buch drin. War eine relativ kurze Phase. Anarchisten haben auch Bomben geschmissen. Das ist ja heute noch Teil ihres Stallgeruchs, ja. Okay, sollte man auch nicht unter Tisch kehren. Aber Anarchisten haben auch einen anderen Erfahrungsschatz, der sehr, sehr unbekannt ist. Anarchisten haben nämlich tatsächlich schon einmal in ihrer Geschichte die historische Chance gehabt, anarchistische Ökonomie weitgehend zu verwirklichen, und zwar in einer modernen Massengesellschaft. Das ist sehr, sehr wenig bekannt. Ich will es auch nicht weit ausführen, ich will es einfach nur in den Raum stellen und behaupten, auch diese Wirtschaft war nicht super, die war nicht widerspruchsfrei, aber sie war unglaublich leistungsfähig. Aus einem ganz einfachen Grunde. Menschen tun das, was sie für sich und ihresgleichen tun, mit einer unglaublichen Hingabe. Und zwar nicht nur die Anfangseuphorie. Wenn Menschen die Entfremdung nicht haben, die uns die Politikerkaste aufzwingt, ja, zu sagen, ich muss irgendwelche Ämter gehen, ehrenamtlich arbeiten, keine Ahnung, je ehrenamtlicher das runtergebrochen ist, desto engagierter ist das ja auch, interessanterweise, desto mehr sind sie sehr engagiert, neue Visionen Wirklichkeit werden zu lassen. Und ich rede im Moment von dem Lieblingsbeispiel der Anarchisten. Ich finde es schade, dass es schon über 70 Jahre zurückliegt. Aber wir müssen immer darauf hinweisen, weil es die einzige große, wirklich große Wirtschaftsexperiment war. Das war in Spanien, in dem Jahr, als der General Franco und andere putschten, die Faschisten, gegen die republikanische legale Regierung. Und die Anarchisten waren in Spanien, das kann man sich in Deutschland kaum vorstellen, das war damals die führende kräftemäßig die prägendste, größte, stärkste Bewegung. Um das mal an einem Zahlenbeispiel zu machen, es gab knapp 2 Millionen organisierte Anarchisten, um die Mitgliedbeiträge zu halten, und es gab 30.000 Kommunisten in Spanien, um nur mal das Größenverhältnis klar zu machen. Der Anarchismus in Spanien, auch in manchen in Argentinien, wo ich meine Jugend verbracht habe, auch sehr starke Wurzeln. Das war eine wirklich volkstümliche Bewegung. Was ich sagen will, als dann Franco putschte, haben die Anarchisten den Gegenputsch gemacht und haben diesen Putsch niedergeschlagen und haben dann gleich den libertären Sozialismus, eine Wirtschaft ausgerufen. Wobei sie nebenbei ja auch noch, nebenbei in Anführungsstrichen, einen Krieg führen mussten, nämlich den spanischen Bürgerkrieg, den sie am Ende ja verloren haben, weil Mussolini und Hitler ganz massiv dort eingegriffen haben. Es war das Vorspiel zum Zweiten Weltkrieg. Ein paar Monate später ging der ja los. Ich will jetzt gar keine Kriegsglorie hier betreiben und auch keine Barrikadenromantik. Was die Wirtschaft angeht, ist sehr interessant. Jetzt nach 60 Jahren, also vor nicht langer Zeit, wurden die Archive geöffnet. Es gibt sehr, sehr interessante Zahlen. Es war eine sehr leistungsfähige Wirtschaft. Es war eine sehr solidarische Wirtschaft. Meine Frau ist Spanierin, ich kenne es von der Familie her. Die Oma, die sehr katholisch ist, die nicht im Verdacht steht, Anarchistin zu sein, die sagte immer noch, ja, Hunger haben wir ja bei den Anarchisten nicht gelitten. Das kam ja erst bei Franco, dass wir keine Milch mehr hatten, kein Brot mehr hatten. Ja? Es war also eine sehr leistungsfähige Wirtschaft und eine sehr gerechte Wirtschaft. Also ich will damit sagen, wir sind auch nicht ganz ohne Beispiele, nur gehe ich damit nicht gerne hausieren, weil wir leben nicht mehr 1936, wir leben ein Jahrtausend später und wir müssen nach vorne schauen und ich kann immer nur warnen, da diese glorreichen Beispiele herauszuholen, sagen ja damals. Aber ich will das auch, ihr wisst ja, ich bin ein Anekdotenmensch, ich will das nur noch an einem Beispiel charakterisieren. Ich hatte mal zum 50. Jahr, das ist jetzt 20 Jahre, habe ich Interviews in Barcelona geführt und ich hatte auch da wieder eine sehr katholische Dame mit Dauerwelle und gutem Jackett und so, mich interviewt und die sagte, ja, und das zum Thema Anarchie und Chaos. Ja, ich kann mich ja noch gut an diese Zeit erinnern, diese wilde Zeit, das waren ja auch wilde Typen da, die Anarchisten und so. Aber eins muss ich ja sagen, die U-Bahn, die war nie so pünktlich wie zur Zeit der Anarchisten. Also das auch mal, dass Anarchie also keinesfalls Chaos ist, dass Anarchisten durchaus in der Lage sind, Massengesellschaften zu organisieren. Und die spanische Gesellschaft 1936 in Katalonien war nicht irgendwelche Dorfromantik, das war eine moderne Industriegesellschaft. Das wollte ich noch vorweg schicken. Ja, ich mit dem Schweinsgalopp jetzt noch die anarchistischen Wirtschaftsutopien durchspielen. Die haben ja auch eine gewisse Geschichte. Wahrscheinlich ist manchen der Name Michail Bakunin ein Begriff. Das war ja der kongeniale Zeitgenosse und Gegenspieler von Karl Marx. Gegenspieler in Anführungsstrichen, weil die haben sich eigentlich sehr geschätzt oder eher ihn geschätzt. Der hat ja auch das Kapital ins Russische übersetzt. Aber Bakunin hat sehr früh erkannt, was im Marxismus, ich meine, der Marx war ja ein ganz interessanter Mensch, ein ganz toller Mensch eigentlich auch. Aber er war auch ein ganz autoritärer Knochen. Im Marx hat man sowohl einen Libertären als einen Stalin auch schon angelegt gefunden. Man muss nur lange genug suchen und man kann ja viel suchen, weil er viel geschrieben hat. Aber der Bakunin hat schon sehr früh gesagt, deine Vorstellung von Wirtschaft und von Partei, Rolle der Partei, die laufen auf eine neue Diktatur hinaus. Und er hat damals sehr prophetische Sachen gesagt, was dann 60, 70 Jahre später in der Sowjetunion und auch in China und sagen wir mal, nur Nordkorea wollen wir gar nicht reden oder Kambodscha sich verwirklicht hat. In der entscheidenden Frage der Wirtschaft, der Wirtschaftsmodelle, war Bakunin noch ein recht primitiver Mensch, der auch geprägt war von dem Zeitgeist. Da war Marx eigentlich schon weiter. Da hatte er viel mehr Fantasie. Bakunin hat eigentlich so mehr oder weniger gesagt, es ist nicht genug für alle da und alle Leute sollen arbeiten. Kinder, Kranke, Alte ausgenommen. Das ist gerecht, damit die Parasiten nicht ohne Arbeit leben können. Kann man ja auch verstehen. Aber eigentlich noch ein sehr eingeschränktes Modell, weil es eigentlich das Überlebensrecht an die Verrichtung von Arbeit koppelt. Wir können heute sehr viel utopischer vorausdenken. Wir haben heute eine Produktivität, die ist uns, wie wir gehört haben, selbst wenn wir unseren Lebensstil gar nicht so kritisch hinterfragen. Mit 3 bis 5 Stunden Arbeit hätten wir alles. Und der Rest ist Blödsinn, den wir produzieren. Man kann das noch wieder weiter runterfahren, wenn man sagt, vielleicht wollen wir ja gar nicht so luxuriös leben, vielleicht wollen wir gar nicht so viel konsumieren. Egal. Worauf ich hinaus will, ist, wenn in dieser Menschheit jemand nicht arbeitet oder auch viele Menschen nicht arbeiten, hätten wir trotzdem genug zum Leben. Also dieses alttestamentarische oder Zwingli oder Calvinistische, das Recht des Lebens ist gekoppelt an einen Arbeitsplatz. Das gehört zu einer Zeit, wenn man es überhaupt ökonomisch rechtfertigen will, als die Produktivität unglaublich schwach war. Ja? Wenn ich in meiner Landwirtschaft, wenn ich sehe, was heute ein einzelner Mensch bei einem Hektar erwirtschaften kann und wie viele Menschen da früher beteiligt waren, dann kann ich Bakunin verstehen, der 1860 gesagt hat, alle Leute sollen gefälligst arbeiten. Die Vision, die wir heute viele Menschen haben, nicht nur Anarchisten, wir können uns eine Gesellschaft der Muße auch leisten, die hat ein anderer Anarchist schon um die Jahrhundertwende gehabt, um die vorvorige Jahrhundertwende, nämlich Peter Kropotkin. Peter Kropotkin war ein Naturwissenschaftler, ein russischer Fürst, war ein geborener Fürst, einer der populärsten Anarchisten. Der hat damals schon gesagt, jeder nach seinen Möglichkeiten und jeder nach seinen Fähigkeiten und jedem nach seinen Bedürfnissen. Das heißt, er hat das schon entkoppelt und hat gesagt, wir können uns das locker leisten, auch Leute mit zu ernähren, ich sag mal, die faul sind. Nun ist das natürlich sehr, sehr schwarz-weiß gedacht. Auch das ist ein ganzes Kapitel in dem Buch oder ein Teilkapitel, diese Abwägung. Das sind natürlich reine Plausibilitätsabwägungen, die wir anstellen können. Aber wir gehen davon aus, dass wir sagen, wenn kein Arbeitszwang mehr besteht und kein Lohn mehr bezahlt wird, also die Geldwirtschaft nicht mehr existieren würde, die Frage, wird dann überhaupt noch jemand arbeiten gehen? Wozu? Ich bin ja nicht bescheuert. Ich kann ja alles haben. Nun gut, das ist natürlich naiv gedacht. Wenn alles allen zur Verfügung steht und niemand arbeitet mehr, steht ihm nichts mehr zur Verfügung. Das ist schon mal der erste Druck. Wir haben natürlich einen Sachzwang, denn normative Kraft des Faktischen, wenn nicht genügend Leute arbeiten, haben wir nicht genug. Was ist aber jetzt mit Leuten, die faul sind? Auch da sind wir relativ optimistisch. Es wird ein Prozentsatz sein von Leuten, die sich absolut verweigern. Wir glauben, der wird sehr klein sein. Es ist furchtbar schwierig, gar nichts zu tun. Es ist auch den Menschen entspricht nicht dem Menschen. Ich kann mir kaum jemanden vorstellen, der wirklich konsequent sein Leben lang nichts tut. Eine andere Frage ist aber, ob er jetzt Arbeiten verrichtet, die produktiv sind. Aber auch künstlerisch oder sonst wie sich betätigen, kann in einer Gesellschaft durchaus sinnvoll sein und anderen etwas geben, was nicht eine Ware ist, die ich konsumiere oder aufessen kann. Zweitens gibt es natürlich im Leben eines jeden Menschen Phasen, wo ich mal lieber faul sein möchte oder meditativ sein möchte oder Muße und Faulheit ist nicht dasselbe, Muße pflegen möchte und Phasen, in denen ich total vor Aktivität sprühe. Das kann man im normativen kapitalistischen Arbeitsverhältnissen, da wird keine Rücksicht drauf genommen. Ich muss immer funktionieren, ich muss immer meine 8 Stunden oder mittlerweile schon 10 wieder arbeiten. Ja, und wenn ich dann 65 bin oder 60, dann darf ich von einem Tag an überhaupt nicht mehr arbeiten. Ist ganz schrecklich, dann bringen sich die Leute zum Teil um. Ja, in der Anarchie darf man mit 100 noch arbeiten, da darfst du arbeiten, solange du willst. Du musst aber nicht. Ja, und wir glauben, dass unterm Strich bei der Produktivität und bei dem Wegfall von den unnötigen Kram wir alle leben können und wir können uns Leute, die nicht arbeiten, leisten. Klammer auf, rein volkswirtschaftlich betrachtet, leisten wir uns das heute auch. Obwohl Leute gezwungen werden, nicht zu arbeiten. Ich denke nur mal an Leute, die einen Asylantrag gestellt haben. Die dürfen nicht arbeiten, die würden gerne wollen. Ich denke an viele Hartz-IV-Empfänger, die gerne eine vernünftige Arbeit machen würden, nicht irgendeinen so bescheuerten Quatsch für einen Euro. Ich kenne das, meine Frau arbeitet in so einem Projekt wo Hartz-IV-Empfänger irgendwie Jobs kriegen, das ist zum Heulen. Wir glauben, dass die Wirtschaftsleistung, wenn sie vernünftig organisiert ist, unglaublich stark ist. Und jetzt kommt die letzte aller Fragen, die will ich auch summarisch abhandeln. Was ist denn mit dreckigen Arbeiten, mit ekeligen Arbeiten, die niemand machen will? Gulli reinigen zum Beispiel. Boah. Ja. Da setzen wir einfach auf die Stärke, dass wir nicht mehr in einer großen Massengesellschaft leben, in der jeder sagen soll, das der Nächste machen, ist mir egal, sondern Anarchie baut auf kleinen, überschaubaren Einheiten auf. Das geht von ganz, ganz kleinen Gruppen über 20, 30, 50, 100 Leute, wo sich jeder kennt, die sich wiederum föderieren. Und da ist es unglaublich schwierig, sich dieser normativen Kraft des Faktischen zu entziehen. Wir leben das in unseren Projekten täglich. Wir haben zum Beispiel in diesem Wohnprojekt Eilertshof, Generationenwohnprojekt, Menschen von 2 bis 76. Vielleicht haben wir schon eins mit 0. Wir erwarten jeden Moment ein Baby. Aller sozialen Herkunft, aller Biografien, aller politischen oder religiösen Überzeugungen. Das sind nicht alles Anarchisten, nicht, dass das missverstanden wird. Das ist ein anarchistisches Projekt oder ein anarchisches Projekt mit anarchischen Strukturen. Und da wird niemand gefragt, an was er glaubt, sondern willst du nach diesen Strukturen leben, dann ist das für uns hinreichend libertär. Wenn da etwas gemacht werden muss, wo eigentlich normalerweise niemand gerne machen würde. Es gibt eine unglaublich hohe Bereitschaft, das zu tun, weil wir tun es für uns, für unseren Lebenslang, für unser Projekt. Und da wird sich auch niemand zu schade sein, es in Gulli herabzusteigen, wenn es nötig wäre. Im Moment rufen wir natürlich eine Firma, die spezialisiert ist. Ja? Aber man kann sich natürlich auch in so einer, ist jetzt nur ein Beispiel, ist eine Metapher, das mit dem Gulli, es gibt tausend unangenehme Arbeiten. Aber die Frage ist natürlich die, wenn ich eine Wirtschaftsform habe, plus eine politische Form, die mir Freiheit gibt, die mir eine neue Lebensqualität gibt, wie groß wäre dann die Bereitschaft von hinreichend Menge von Menschen, die sagen, wenn irgendwas Unangenehmes ist, wir werden das schon irgendwie machen, wir werden das schon aufteilen. Ja, das sind natürlich Spekulationen. Ich bin ja sehr weit weggekommen. Jetzt möchte ich doch noch die Kurve kriegen, damit ihr. Ich werde jetzt noch zum Schluss ein bisschen was über
Zeit zu
unser Projekt erzählen und zum Schluss lese ich euch, wenn ihr noch wollt, einen kleinen Mutmacher. Einen Mutmacher braucht man auch ab und zu. Nämlich, wir sind ja alle Spinner und Utopisten. Das sind ja alles Utopien. Da kommt mein Vati dann wieder raus, ne? So ein bisschen. Also in den letzten Jahren nicht mehr, aber mein Vati vor 20 Jahren. Ja, ich möchte noch mal ganz kurz erklären, was wir da eigentlich tun, damit auch keine Mythen gebildet werden. Die Projekt A-Idee beruht auf einer ganz einfachen Grundüberlegung, die im Übrigen auch dem anarchistischen Gewerkschaftsgedanken zugrunde liegt, dem Anarchosyndikalismus, der zum Beispiel sagt, eine Gewerkschaft ist nicht irgend so ein Verein mit Kasse, der die Löhne der Inflation anpasst und für Arbeitssicherheit sorgt, sondern eine Gewerkschaft müsste eigentlich viel mehr sein. Eine Gewerkschaft müsste eigentlich etwas sein, mit dem man die Gesellschaft letztendlich ändert, in der Gewerkschaften überflüssig werden. Das war ja in der Sozialdemokratie auch mal ganz, ganz, ganz früher so, als Johann Most oder solche Leute noch was zu sagen hatten. Das ist längst vergessen, das wissen vielleicht noch ein paar Historiker in der Hans-Böckler-Stiftung, aber sonst niemand mehr. Wir versuchen, Modelle zu schaffen, die hier und heute funktionieren, die deswegen natürlich im Tendenz erstmal reformistisch sind, weil, oder ja, die im System funktionieren. Das heißt, sie können nicht so sein, wie wir uns das vorstellen. Sie können nur eine Vorwegnahme in kleinen Nischen, die wir uns freikämpfen, sein, um anderen Menschen Inspiration und Mut zu geben, zu sagen, hey, es geht auch anders. Das sind nicht unsere idealtypischen Vorstellungen. Aber wir sind ja sehr hinterlistig. Wir sind ziemlich sicher, dass wenn solche Projekte über eine gewisse Zeitraum, wir sind ja schon in der zweiten Generation, in einem geografischen Raum wirken, dass dann immer mehr Menschen innerlich Abschied nehmen von Unterdrückung, Hierarchie, staatlichem Denken, ich gebe meine Probleme jemand anders in meinem Landtagsabgeordneten, der soll das schon mal für mich machen. Das ist total subversiv. Das ist subversiv eher im Sinne von Gandhi als im Sinne von Durruti. Aber ich sagte eben, die Spanier, die waren 1936 2 Millionen Organisierte. Die sind nicht vom Himmel gefallen. Die haben 1908 angefangen. Und die haben mit ihren Gewerkschaften genau dieses Konzept gefahren. Und das wissen natürlich viele junge Anarchos, die sagen, 1936, geil, Revolution, Barrikaden, bum, bum. Das ist ja auch toll, war ja auch wichtig und richtig, aber was dahinter steckt, dass diese Revolution 40 Jahre vorher angefangen hat, das vergessen sie gerne. Und was hat die CNT in diesen 40 Jahren gemacht, diese Gewerkschaft? Sie hat beides gemacht. Sie hat sowohl in den Betrieben die militanten Kämpfe geführt, sehr mit harten Bandagen, mit sehr viel direkter Aktion, mit sehr viel Basisbeteiligung. Die hatten überhaupt keine Funktionäre. Die hatten keinen einzigen Funktionär. Oder die, ich glaube, einen bezahlten Funktionär bei 2 Millionen Mitgliedern, der kriegt den Facharbeitergehalt. Das soll sich der DGB mal hinter die Ohren schreiben, finde ich. Ich bin selber Verdi-Mitglied, ich weiß, wovon ich rede. Das Subversive waren nicht die Barrikaden. Die Barrikaden waren ein Resultat eines Wirkens im Alltag. Anarchistischer Gewerkschaft zu sein, in Argentinien, in Spanien, in manchen anderen Ländern auch, in dieser Zeit, bedeutete, in einer Parallelwelt zu leben, die jeden Monat mächtiger und wichtiger wurde. Da ging es nicht nur um Tarifkämpfe. Eine solche Gewerkschaft hat eigentlich alle Bedürfnisse des Lebens damals abgesegnet. Vom Urlaub machen, über Essen, über Kindergärten, über Bildung, über keine Ahnung. Du konntest alles in dieser
Straßenbau.
Liebe. Bitte?
Straßenbau.
Straßenbau, was du willst, Kooperativen.
Alles.
Du konntest dein Leben innerhalb libertärer Strukturen leben. Heute ist es so, in meisten anarchistischen, ich sag mal, Kreisen, ja, da gibt es irgendwelche Gruppen, die treffen sich einmal die Woche oder die gehen auf die angesagten Demos. Aber ansonsten, sozial ist da sehr wenig im Alltag verankert, in der Banalität des Alltags. Darum fallen auch so viele raus. Wir haben dann vor ein paar Jahren mal eine Untersuchung gemacht, europaweit. Wie ist das mit den Anarchisten? Warum gehen mit 16 rein und mit 26 spätestens wieder draußen? Meistens. Ja, nicht, weil die Leute ihre Überzeugungen verkauft haben. Die haben die noch. Die meisten haben Interviewpartner gesagt, wir sind immer noch derselben Meinung. Aber da kommen plötzlich Sachen im Leben. Man kriegt ein Kind. Das ist ja nicht politisch, das interessiert ja niemanden. Ja? Ich habe meine Berufsausbildung abgeschlossen, ich habe plötzlich einen Job. Ja? Ich habe nicht mehr so viel Zeit, auf jedes Plenum und jede Demo zu gehen. Das sind die Knackpunkte, wo die Leute aufbrechen. Und da hat unsere Bewegung heute sehr wenig Antworten drauf. Wir haben sehr wenig Projekte, die im Alltag ohne groß Etiketten mit der Fahne zu wedeln und einfach sagen, wir machen das. Wir versuchen das möglichst anarchisch zu machen. Das war die Stärke der alten Bewegung. Die haben nämlich beides gemacht. Und das war das Geheimnis, als in dem Moment, wo eine Krise kam und der Putsch war und die Leute die Schnauze voll hatten, plötzlich Millionen Menschen mit den Anarchisten gingen. Das waren nicht alles Anarchisten, das waren Mitläufer zum großen Teil. Aber der springende Punkt war, die haben gesagt, wir kennen die jetzt seit 30, 40 Jahren im Stadtteil, die machen tolle Sachen. Was die sagen, ist vernünftiger, als was uns die Politiker erzählen. Das ist die Subversivität, die in solchen Projekten steckt. Das heißt, wenn ihr nach Neustadt kommt, uns irgendwann mal besuchen sollt, ihr solltet euch nicht wundern, unsere Projekte sehen irgendwie ziemlich spießig aus. Unser Buchladen ist kein linker Buchladen. Unser Buchladen ist ein ganz normaler Buchladen. Er ist allerdings seit 24 Jahren kollektiver Buchladen. Da findet ihr die Tourismusliteratur über die Elbetritschen und über Saumagen. Da findet ihr auch die Bibel. Aber ihr habt eine solche Abteilung Anarchismus, die ihr in keinem Buchladen habt. Und da steht ein kleiner Hinweis, da stehen die Visitenkarten vom Tante-Emma-Laden. Tante-Emma-Laden ist unser libertärer Infoladen. Tante-Emma. Das Wortspiel, Emma Goldman, ist eine bekannte amerikanische Anarchistin und Feministin, ist ein kleines Wortspiel. Aber in diesem Tante-Emma-Laden, da gehen die autonome Szene rein und die Anarcho-Punks, die Antifas. Da gehen aber auch die Omas von unserem Projekt rein. Da geht auch Attac rein. Da gehen auch die Gewerkschafter rein. Da trifft man sich. Das ist nicht irgendwie so isoliert. Da gehen auch die Nachbarn aus der Straße rein. Das ist so ein bisschen der Unterschied oder das, was wir wollen. Wir wollen einfach so eine Stadt von beiden Seiten. Wir machen auch politisch, wir machen die ganz normalen Aktionen. Wir fahren auch auf die Demos. Wir sind auch beim Castro dabei oder sonst wo, wenn, oder beim G8 dabei. Aber wir machen nicht nur das. Das war ja die Frage, die wir uns damals gestellt haben. Wir können nicht immer nur gegen was sein, wir müssen auch für was sein. Und diese Infiltration, nun ja, die trägt ihre Früchte in beide Richtungen. Das können wir vielleicht in der Diskussion weiter auswalzen, will ich jetzt gar nicht. Wir sind ja, unser Thema ist ja Ökonomie, genau. Ich muss den Faden wiederfinden. Also wir haben dort Wirtschaftsbetriebe gegründet vor 20 Jahren, manche schon vorher. Also vor 20 Jahren war die große Gründungswelle. Und diese Wirtschaftsbetriebe müssen sich ja im Kapitalismus bewegen. Das sind ganz eigentlich steuerlich ganz normale Betriebe. Die müssen sich auf dem Markt bewähren. Unser Anspruch war, dass wir einerseits vernünftige Dinge herstellen. Also wir sind auch in vielen Sachen ökologische Vorreiter gewesen. Und zweitens, dass es selbstverwaltete Betriebe sind, das heißt Betriebe ohne Chefs. Und ich will eine ganz schnelle Bilanz ziehen, ich will das auch nicht beschönigen. Wir haben Riesenrückschläge gehabt, wir haben Riesenkrisen gehabt, wir haben auch Streit gehabt, aber das Ding gibt es immer noch. Wir sind jetzt in der zweiten Generation. Wir sind übrigens auch in der zweiten Generation rückwärts, wenn ich das mal erwähnen darf. Das ist ganz interessant. Also dieses Projekt A gibt es in mehreren Städten. Wir haben sehr viel Kontakt zu Barcelona. Die haben sich viel besser entwickelt als wir, die sind auch politisch viel weiter als wir. Die kamen jetzt vor 2, 3 Jahren ganz stolz mit ihren Kindern, denen wir damals kleine Rotznasen waren, die mittlerweile groß sind. Die bauen jetzt ihre ersten Kooperativen auf, zweite Generation. Und da haben wir gesagt, super, toll, aber wir haben die zweite Generation rückwärts. Bei uns sind mittlerweile die Eltern der Junganarchis von vor 10, 15 Jahren, der jungen Antifas, die gesagt haben, gebt euch bloß nicht mit diesen schlimmen Anarchisten ab. Die treten jetzt in anarchistische Projekte ein, die Eltern. Das finde ich ganz besonders, da bin ich ganz besonders stolz. Die machen auch mit und das ist so wie mein Vater mit dem Schrank. Das heißt, wir haben so eine Breitenwirkung. Wir sind auch mittlerweile sehr akzeptiert in der Stadt. Man nimmt uns ernst. Die Presse berichtet über uns. Neulich haben zwei Anarchistinnen vom Bürgermeister die goldene Ehrennadel für ihr tolles Engagement gekriegt. Zwei ältere Damen, wohlgemerkt. Ja. Das war alles, die ganze Salat gegrinst und die eine sagte, da ist eine Spanierin. Ja, Sie wissen ja, ich bin ja Anarchiste. Ja, und dann hat sie so ein bisschen erzählt. Und unser Sozialdezernent, das ist ein ganz Rechter, der wurde kreidebleich und ist dann aus dem Saal gegangen. Also solche Sachen. Wir glauben jetzt nicht, dass wir die Stadt unterwandern werden, aber wir bilden langsam, sage ich mal, eine ernstzunehmende Gegenstruktur. Und was jetzt ist ja klar, wenn man so Mitte 30 ist, dann gründet man natürlich sich Arbeitsplätze, weil man vernünftige Arbeitsplätze möchte und wenn man möglichst selbstbestimmt arbeiten will, mit all den Widersprüchen, die es im Kapitalismus natürlich hat. Und jetzt sind wir ja auch älter geworden. Das war eine interessante Erfahrung, hätten wir nie geglaubt. Auch Anarchisten werden älter. Wir haben gesagt, wir bleiben immer ewig jung, aber das stimmt nicht so ganz. Und wenn man älter wird, hat man plötzlich andere, sage ich mal, andere Dinge, die einen beschäftigen. Und jetzt wurde plötzlich alt werden oder krank werden zu einer Frage. Und ja, wir haben gesagt, das ist ja ein Problem, das betrifft nicht nur uns. Egal wie alt man ist, jeder kann morgen ein Pflegefall sein. Man kann auch mit 28 einen Schlaganfall haben. Und wenn wir alle in der Gnade sind und alt werden und gesund bleiben, ist trotzdem die Vereinsamung da. Wir haben ein demografisches Problem, das in Europa zu einem großen sozialen Faktor werden wird. Der wird bestimmt in etwa die Wertigkeit von Lohnkämpfen kriegen. Da ist ein sozialer Sprengstoff drin. Und ihr habt es vielleicht auch schon gemerkt, mittlerweile ist eine ganze Industrie darauf eingeschwenkt, auf alt werden. Große Sozialkonzerne machen das. Wir waren Microsoft und Caritas und AWO und Fraunhofer-Institut, alle machen riesentolle Modelle für die alten Menschen. Wir lösen eure Probleme. Also erstmal ist alt werden eigentlich kein Problem, sondern eine Lebensphase. Aber egal. Es gibt wieder fertige Dinge, die man für Geld kaufen muss. Und wir haben gesagt, wir würden eigentlich gerne eine typisch libertäre Antwort auf diese Frage entwickeln. Und daraus ist dieses Projekt Eilhardshof entstanden, von dem ich euch alle Prospekte auf den Stuhl gelegt habe. Damit ihr bequem sitzt, aber ihr könnt es ja auch mal mitnehmen und lesen. Das ist jetzt der Versuch, ich will es kurz skizzieren, worin der beinhaltet, worin der besteht. Wir sagen, in Würde alt leben darf keine Frage des Geldes sein. Wir haben ein Projekt, das war nicht einfach, und darum komme ich nach Ökonomie. Wir haben ein Projekt geschaffen, in dem ein Hartz-IV-Empfänger genauso mitmachen kann wie ein Manager von der BASF. Keine Metaphern, sind beide in unserem Projekt drin. Also wir haben wirklich, das ist jetzt, man könnte meinen, ich bin Werbemensch, ich habe mir das ausgedacht, wir haben wirklich die alleinerziehende Mutter mit Multipler Sklerose in unserem Projekt, die kein Einkommen hat. Und wir haben auch wirklich den BASF-Manager, das ist nämlich einer der Eltern von den Anarchisten, zweite Generation, der uns im Übrigen die ganzen Bankverhandlungen gemacht hat, der kann das nämlich, die haben in China da die Fabriken aufgebaut, also wer mit Chinesen Bankverhandlungen führt, kann eine Sparkasse oder die Ökobank oder die Umweltbank leicht über den Tisch ziehen. Der hat also den Banken nicht gesagt, können Sie uns einen Kredit geben, wir haben ein tolles Projekt, sondern der hat gesagt, wir sind ein tolles Projekt, das ist wichtig für Image, was können Sie uns denn bieten? Sie brauchen uns, ja. Also der hat auch also den Zinssatz, den er ausgehandelt hat, darf ich gar nicht erwähnen. Ich will damit sagen, es sollte ein Projekt sein, was für Menschen auch für arme Menschen geht. Die allermeisten Projekte des generationsübergreifenden Lebens in Gemeinschaften, da muss man Geld mitbringen. In der Genossenschaft muss man Einstand zahlen, das sind so zwischen 30.000 und 50.000 Euro. Und wenn Sie zu Caritas oder AWO gehen und kaufen sich so eine Wohnung, sind Sie auch 100 oder 200.000 los. Das heißt, das können sich eigentlich nur relativ gut betuchte Leute leisten. Zweitens, wir wollten ein selbstbestimmtes Projekt. Wir wollen keine Chefs. Wir wollen, dass wir basisdemokratisch entscheiden und selbst organisieren. Und drittens, wir wollten unsere Immobilien im Kollektivbesitz, im Gemeineigentum haben und dass das auch so bleibt. Und viertens, jetzt kommen wir zum Punkt, wir wollten es auch finanzieren. Wie macht man das, wenn man kein Geld hat? Jetzt sind wir bei der Ökonomie. Ich breche das jetzt mal runter. Ich möchte auch aus dem Verdacht rauskommen, wir Anarchisten haben ja nur Ahnung von irgendwelchen blumigen Utopien irgendwann mal. Also Spanien habe ich ja schon gesagt, das war eine große Sache. Ich gehe jetzt von einer ganz kleinen Sache, die natürlich auch keine anarchistische Utopie ist, weil sie im Kapitalismus ist. In der Anarchie wird das alles ganz viel einfacher. Aber selbst im Kapitalismus gibt es, ich sage es mal so, es gibt ja diese berühmte ideologische Debatte, gibt es ein richtiges Leben im Falschen? Oder gibt es ein Leben vor der Revolution? Ich würde sagen, ja, dezidiert, es gibt ein Leben vor der Revolution. Und man soll es auch nutzen. Also es gibt auch viele, viele Nischen und Tricks, die man nutzen kann. Ich will euch ganz kurz unser Finanzierungsmodell erklären. Es gibt etwas, das ist nicht auf unserem Mist gewachsen. Das gibt es in Freiburg, das Mietshäuser-Syndikat. Vielleicht kennt das einige. Nein? Gut. Das Mietshäuser-Syndikat ist eine super Idee. Ist entstanden aus besetzten Häusern, die legalisiert werden sollten, konnten, wollten, aus der Rettung von bedrohten Fabriken und so weiter. Und die hatten dieselbe Problem und die haben gesagt, die haben eine Idee aufgegriffen, für die Muhammad Yunus vor 3 Jahren den Friedensnobelpreis bekommen hat, nämlich Mikrokredite. Viele, viele kleine Kredite bewegen unglaublich Großes. Bloß bei uns eben umgekehrt. Wir sammeln die Kredite, die anderen geben die. Oder er sammelt sie auch und gibt sie auch. Aber der Grundgedanke ist der gleiche, dass Solidarität sich verdichtet, indem man viele, viele kleine Beiträge zusammenbringt. Die Idee ist ganz genial. Man gründet eine GmbH. In dieser GmbH sind die Mieter, das sind alles Mietprojekte, das habe ich vergessen zu erwähnen. Das sind Mietprojekte. Das ist ja der Grund, warum sich das jeder leisten kann. Unsere Mieten sind immer auf dem Hartz-IV-Niveau. Das heißt, wer kein Geld hat, kann sich das finanzieren lassen. Die Mieter sind in einem Mieter-EV organisiert und die halten an der GmbH 51%. Das heißt die Mehrheit. Das Mietshäuser-Syndikat hat 49%. Der GmbH und hat damit eine Sperrminorität. Und die ist laut Vertrag so geregelt, dass das Syndikat darüber wacht, dass diese vier Basics, die sozialen Basics, eingehalten werden. Diese Immobilie wird nie wieder in den Spekulationsmarkt eingeführt, die bleibt unsere. Also wir könnten in aller Zukunft in 3 Jahren bestimmt für 6 Millionen verkaufen. Und dann haben wir 4 Millionen verdient und dann können wir auf die Bahamas gehen. Das geht nicht. Selbst wenn wir so korrupt wären. Das Mietshäuser-Syndikat sagt nein. Es muss basisdemokratisch sein. Es muss sozial sein und jetzt kommt der 5. Punkt. Es gibt Solidarbeiträge ins Syndikat. Unser Projekt refinanziert sich durch Mieten. Wir zahlen ja Mieten. Und irgendwann ist es natürlich schuldenfrei. Wenn ihr euch jetzt eine Doppelhaushälfte oder ein Häuschen kauft und zahlt immer eure Bankkredite, irgendwann gehört es euch nach 20 oder 40 Jahren, je nachdem, wie schlecht eure Konditionen sind oder wie blöde die Wechselkurse raufgehen. Und dann könnt ihr ja sagen, jetzt habe ich genug, jetzt Hände in den Schoß. Wir zahlen immer Miete. Das ist ein lang angelegtes, nachhaltiges Projekt über Generationen. In 100 Jahren wird auch noch Miete gezahlt. Immer die Leute, die da wohnen, sollen nicht einfach von unseren Früchten, unsere Kinder oder wer das immer sein wird, sondern die sollen auch zahlen. Aber diese Zahlungen gehen in den Solidartopf. Aus diesen Solidartöpfen werden neue Projekte finanziert. Wir sind, wie gesagt, das 43. Wir sind schon in den Genuss gekommen, dass wir schon Gelder bekommen haben aus dem Solidartopf. Aber wir fördern auch noch. Sodass praktisch da ein Solidarkreislauf von Geld geschaffen wird. Die Gelder kommen von den Leuten, die da wohnen. Jeder bringt ein, was er kann, aber niemand muss etwas einbringen. Wir haben Leute, die bringen keinen Pfennig ein oder keinen Cent, weil sie nichts haben. Die sind genauso gleichberechtigt wie jemand, der seine ganzen Ersparnisse reingesteckt hat. Jetzt kommt ein springender Punkt. Viele von euch kennen vielleicht aus eigener Erfahrung oder aus Erzählungen die Kommunen. Es gibt ja auch noch einige Kommunen, es gab mal sehr viele. Da hat man ja alles reingegeben, wie in einem Kloster, da gibt man ja sein Eigentum auf, man gibt alles rein. Und die waren sehr instabil, viele haben sich atomisiert, die sind explodiert in dem Moment, wo es Streit gab. Da wollte jemand sein Geld plötzlich wieder haben. Ja? Wenn es Krach gab. Oder wenn jemand, muss ja kein Krach sein, jemand kann sich verlieben oder kriegt einen Job irgendwo und geht weg. Dann sind die geplatzt. Wir geben unser Geld an uns selbst nur als Darlehen. Sogenannte Direktkredite. Das heißt, ich habe mein ganzes Geld, was ich hatte, das war zwar nicht sehr viel, aber es war für mich viel, alles an uns selbst verliehen. Wir zahlen an uns selbst Miete. Das Haus gehört uns, aber wir mieten bei uns. Ja? Das hat folgenden Vorteil. Wenn jemand aus dem Projekt aussteigen will, muss oder möchte, ist es kein Problem. Die gefährdet das Projekt nicht. Ich kündige meinen Mietvertrag und lasse mir mein Darlehen auszahlen. Entweder im Batzen oder als Summe, je nachdem, was vereinbart oder in Raten, was vereinbart war. Das ist ein sehr stabiles Modell. Ich darf dazu noch eine kleine Anekdote erzählen. Wir haben auf demselben Idee, aber da kannten wir das Mietshäuser-Projekt-Syndikat noch nicht, vor 20 Jahren in Neustadt den Ökohof gekauft. Eine alte Fabrik, die abgerissen werden sollte. Wir haben das auch politisch erkämpft und dann haben wir ihn gekauft. Mit einem gleichen Modell, das hieß nur damals nicht Direktkredit, wir haben das damals Leihgemeinschaften genannt oder so ähnlich. Damals haben alle Banken die Nase gerümpft und gesagt, das ist ja nicht seriös. Heute rümpft keine Bank mehr die Nase. Ich sage nur Lehman Brothers oder eine gewisse isländische Bank. In der Zeit sind nämlich allein in diesem Zusammenhang, wie gesagt, über 40 Projekte entstanden mit einem riesen Millionenvolumen. Kein einziges ist jemals pleite gegangen, oder weil man sich auch untereinander hilft, wenn ein Projekt in Krise gerät. Daher ja dieser Solidarverbund. Und die Banker haben erkannt, dass gerade die alternativen Linken die bravsten und besten Kunden sind, weil sie nämlich mit Herzblut hinter ihrem Projekt stehen und alles tun würden, um es zu retten. Ein normaler Unternehmer würde sagen, meine GmbH ist am Ende, ich fahre sie an die Wand, ich gründe eine neue. Tschüss. Ja? Als wir anfingen jetzt, das heißt das Projekt A Plan B, das ist etwas selbstironisch, der Name Projekt A Plan B, an unsere Banken ranzutreten, kamen plötzlich unsere ganzen regionalen Banken und wollten das unbedingt mit uns machen. Die haben mittlerweile gemerkt, dass das super funktioniert. Oder um mal das Beispiel Muhammad Yunus zu nehmen, als er den Nobelpreis kriegte, hat er, glaube ich, 18.000 Kredite vergeben. Von denen sind 2 geplatzt. Das ist eine Quote, von denen träumt jeder Banker. Das heißt, diese Projekte sind enorm stabil. Und das haben auch die Banken erkannt. Und wir haben einen Slogan, der heißt, lieber 1.000 Freunde im Rücken als eine Bank im Nacken. Wir haben aber eine Bank im Nacken, aber wir haben sie nicht im Nacken. Wir haben nämlich eine sehr gute Bank gefunden, die darf ich ruhig empfehlen, das ist keine Werbung, das ist die Umweltbank in Nürnberg, eine ethisch sehr motivierte Bank. Auch die GLS-Bank, die damals was mit uns gemacht hat, achso, das habe ich ja vergessen zu erwähnen. Damals, vor 20 Jahren, die einzige Bank war die GLS-Bank. Die gibt es auch heute noch, ist sehr aktiv, die macht viele alternative Projekte. Heißt Geben, Leihen, Schenken, ist ein sehr sympathischer Name für eine Bank. Aber es ist eine anthroposophische Bank, aber die hatte mittlerweile sehr viel schlechtere Konditionen. Und wir sind sehr zufrieden. Und jetzt kommt das, was euch angeht. Also wir haben unser ganzes Geld da reingegeben, ihr dürft das auch tun. Ihr dürft auch Direktkredite geben. Ihr dürft. Also ich bitte euch, darüber nachzudenken, ob ihr das könnt. Das ist folgendes. Das ist ein Solidarprinzip. Man nennt das in Amerika ethisches Investment. Das ist ja kein geschenktes Geld. Das ist eine Leihe. Die Sicherheit ist über die Immobilie abgesichert und die Refinanzierung erfolgt aus Mieten. Und unsere Idee ist, und die Idee von allen Mietsyndikatsprojekten, dass wir möglichst viele kleine Kredite zusammenkriegen. Das geht bei uns ab 500 Euro, bei allen ab 500 Euro los, weil unter 500 Euro macht der Verwaltungsaufwand keinen Sinn. Und die Höhe des Kredites, die Laufzeit, die Rückzahlungskonditionen und die Verzinsung innerhalb 0 bis 3% bestimmt der Kreditgeber selber. Und er bestimmt auch nur für den Eilertshof oder auch für andere Projekte. Warum das? Ja. Es kommt vor, dass Projekte mehr Kredite kriegen, als sie brauchen. Die geben sie dann weiter an andere Projekte, die weniger haben. Wir haben in unserer Phase bereits Kredite von anderen Projekten bekommen und wir werden mit Sicherheit welche geben. Kredite werden über die ganze Zeit der Rückzahlung weiter akquiriert. Und was die Zinsen angeht, ist es natürlich kein super Spekulationsgewinn. Das ist kein Investment, um reich zu werden. Beziehungsweise die meisten, die mit Investment reich geworden sind, sind ja inzwischen arm geworden, wenn sie da mit 18 oder 26% Rendite gerechnet haben. Aber es ist immerhin mehr als ein normales Sparbuch, ein durchschnittliches Sparbuch bringt heutzutage. Aber darum soll es eigentlich nicht gehen. Es sollte niemand da Geld investieren, weil er reich werden will. Es sollte auch niemand Geld investieren, dem es wehtut. Aber unsere Erfahrung zeigt, es gibt viele Menschen, die sagen, was ihr da macht, ist ein Pionierprojekt. Wenn ich da Geld reinstecke, tue ich was Gutes, geht mir gut dabei und ich tue indirekt auch was für mich. Denn was ihr da macht, wird vielleicht in 10, 20 Jahren so normal sein wie Wohngemeinschaften heute. Als ich anfing zu studieren, gab es noch keine einzige Wohngemeinschaft. Das war was völlig Exotisches. Es braucht immer so Pioniere, die sowas voranbringen. Und die Idee ist einfach zu sagen, wenn ich 500 Euro oder 2000 oder 5000 oder 800 Euro habe, die ich nicht dringend brauche, ob die auf der Bank liegen und Scheiße machen oder bei euch liegen und was Gutes machen, dann lasse ich sie mal für 1 oder 3 oder 2 Jahre oder ein halbes Jahr bei euch liegen, damit da was Vernünftiges mit passiert. Wir sagen, wir nennen das unter dem Slogan, lass dein Geld mal was Vernünftiges machen. Damit beende ich auch jetzt den Werbeblock. Ihr merkt, das mache ich ohne rot zu werden, weil ich voll dahinter stehe. Ja, also, mein Vater hat ja auch damals gesagt, das ist alles Utopie, du bist ein Spinner. Ja, was ist eigentlich eine Utopie? Ich finde das ein sehr ehrenwertes Wort. Utopia. Altgriechen, ne? An einem anderen Ort, nicht hier, anderswo. Aber nicht existent. Der Duden definiert es ja mehr oder weniger als ein Hirngespinst. Die richtigen Utopisten haben immer gesagt, eine Utopie ist die Vorwegnahme einer noch nicht realisierten Gesellschaft. In diesem Sinne möchte ich euch einfach daran erinnern, dass wir heute in einer Utopie leben, nämlich in der von gestern, in der Demokratie. Einem Menschen, der vor 300 Jahren behauptet hätte, dass dereinst ein Volk nicht mehr vom gottgewollten König regiert werden würde, hätte man glatt für verrückt erklärt. Die Vorstellung, alle paar Jahre ein paar hundert Leute auszuwählen, die sich zusammenhockten, diskutierten und statt des Monarchen regierten, wären absurd erschienen. Weil es gegen die Natur des Menschen verstieße oder gegen die bewährte Ordnung der Dinge oder den göttlichen Willen. Man hätte die Verkünder solcher Ideen als gefährliche Aufwiegler verfolgt oder bestenfalls als Utopisten ausgelacht. Tatsächlich ist das ja auch alles geschehen. Heute indes leben wir genau nach diesem Muster. Wir nennen es Demokratie und finden es völlig normal. Wer heute eine Rückkehr zur Monarchie fordert, gilt als Idiot. Politische Herrschaft ist nicht Ausdruck des Bösen, sondern eine Form der Verwaltung. Diese Verwaltung kann besser oder schlechter organisiert sein. Was dabei gut oder schlecht ist, hängt von der Perspektive ab, das heißt von der Frage, für wen gut oder schlecht. Untersuchen wir die Frage vom Standpunkt derer, die man allgemein das Volk nennt, also von unserem, wie stark kommen wir in der Verwaltung vor? Früher herrschte ein Einzelner im Namen einer Idee, die sie auf einen Einzelnen berief. Der einzige Herrscher, der Monarch, betrieb als Vasall, Herzog oder König sein Verwaltungsgeschäft im Namen des einzigen Gottes. Die uneingeschränkte Herrschaft eines Einzelnen nennen wir Autokratie. Sie brachte Fremdherrschaft hervor. Heute herrschen viele im Namen einer Idee, die sich auf das ganze Volk beruft. Diese vielen Herrscher, Polyarchen, betreiben als Abgeordnete, Minister, Regierungschefs ihr Verwaltungsgeschäft im Namen der Gesamtheit der mündigen Wahlbürger. Die eingeschränkte Herrschaft vieler im Namen aller nennen wir Demokratie. Sie bringt Stellvertreterverwaltung hervor. Gemäß der anarchistischen Idee, die heute noch im Rang einer Utopie steht, herrscht morgen jeder über sich selbst oder, was dasselbe ist, niemand mehr über andere. Die Gesamtheit nicht herrschender Menschen, Anarchen, betreiben als autonome Individuen ihre Verwaltungsgeschäfte gemeinsam mit anderen Menschen in dezentralen Strukturen im Namen ihrer selbst. Herrschaft wird durch Selbstorganisation ersetzt, einen Zustand, den wir Akratie nennen. Und sie würde Selbstverwaltung hervorbringen. Soweit wäre ein gesellschaftlicher Zustand der Akratie mit der Organisationsform der Selbstverwaltung und für die Partizipation aller Menschen der am weitest fortgeschrittene Entwicklungszustand. Alles, was wir aus dieser Tatsache folgern dürfen, dass das Gros der Menschheit sich von der Autokratie zur Demokratie bewegt hat, ist, dass Wandlung möglich ist. Wie absurd diese Zielvorstellungen solch einer Wandlung von den Zeitgenossen wahrnehmen, also wie bekloppt wir wahrgenommen werden, ist unerheblich, weil sich auch die politischen, moralischen und gesellschaftlichen Ansichten wandeln. Nichts ist unbeständiger als der Zeitgeist. Und jetzt kommt zum Schluss noch mein Sahnehäubchen für die, die unter euch oder uns, die sich als Anarchisten verstehen. Für überzeugte Libertäre und Anarchisten bedeutet dies, sofern sie in solchen Prozessen überhaupt eine Rolle spielen wollen, zweierlei. Sie dürfen erstens nicht nur auf das Endziel starren, sondern müssen die Krisen der heutigen Herrschaftsform als Strukturprobleme einer falschen Verwaltungsphilosophie verstehen und als Chancen. Zweitens dürfen sie nicht auf die automatische Erfüllung solcher Entwicklungsstränge hoffen, sie müssen etwas dafür tun. Das heißt, nach Wegen, Ansätzen und Chancen suchen, sich mit besseren Strukturen dort einzubringen, wo die schlechteren Strukturen des Staates versagen. Ein Aufspüren von Krisen also, das jedoch nur dann Sinn macht, wenn die Libertären außer Kritik auch Alternativen im Gepäck haben. Mit einem Wort, die Libertären müssen auch lernen, strategisch zu denken. Und ich glaube, jetzt ist auch klar geworden, warum ich über unser kleines, popeliges Projekt in diesem großen Rahmen berichtet habe. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit.
Soweit Horst Stohwasser mit seinem Vortrag zum Thema Diagnose Kapitalismus, Therapie Anarchie. Wer sich weiter mit diesem Thema auseinandersetzen möchte, dem empfehle ich sein Buch Anarchie, Idee, Geschichte, Perspektiven. Mehr über den Eilhardshof erfahrt ihr auf der Webseite www.eilhardshof.de und über die dortigen Links natürlich auch mehr über das Mietshäuser-Syndikat. Das war Quergestreift und es verabschiedet sich für heute Tina Kemmler von der Medieninitiative Mainz-Wiesbaden, Radio Quer e.V.